Ja, guten Morgen. Vor der Predigt heute habe ich mich schon ein paar Wochen lang gedrückt. Das gibt manchmal so Themen, wo du denkst, eigentlich müsste man da mal was zu sagen. Aber man scheut den Aufwand und es ist auch nicht so leicht. Die Predigt, die ich heute halten will, habe ich ungefähr schon seit mehreren Jahren auf dem Herzen. Nicht speziell für diese Gemeinde, sondern die muss eigentlich jeder Christ mal so ein bisschen darüber nachdenken. Denn wir wollen heute eine Frage behandeln, die vielleicht so manchen von euch schon mal ein bisschen umgetrieben hat. Wir springen wieder zurück ins Alte Testament. Da geht es um das Volk Israel. Gott hatte Abraham ja ein Versprechen gegeben. Er hat gesagt, lieber Abraham, du wirst mal ganz viele Nachkommen haben und die werden hier in diesem Land Kanaan, wo du jetzt schon bist, werden die wohnen. Und irgendwann werden deine Nachkommen werden mein Volk sein und die werden in meinem Land wohnen und dann wird alles gut. Das war das Versprechen. Und dann ist aber der Enkel von Abraham, der Jakob, der musste mit seinem Sohn Josef nach Ägypten gehen, weil da Hungersnot waren. Und dann war dieses Volk in Ägypten, dieses Volk Israel, und es wurde größer und der Pharao hat sie versklavt. Und ein paar hundert Jahre später sind sie unter Mose wieder rausgezogen aus Israel und durch die Wüste. Dort sind sie Gott begegnet, der hat ihnen die Gesetze gegeben. Und dann kommen sie vor dieses Land, was Abraham versprochen worden war, dass seine Urenkel da drin leben sollten. Und der Führer des Volkes heißt auch nicht mehr Mose, sondern der heißt jetzt Josua, das war der Nachfolger. Und Gott sagt zu Josua: Pass auf, Josua, dir gebe ich jetzt, durch dich gebe ich jetzt diesem Volk dieses Land. Und der Name von Josua, das muss man wissen, der hat auch eine Bedeutung. Der Name von Josua bedeutet Yahweh. Yahweh, das ist der Name für Gott. Also das ist sein Eigenname, so heißt der. Gott rettet. Und die Rettung für dieses Volk ist, dass sie in dieses Land einziehen und dort leben können. Und der Anführer hat eben auch diesen Namen. Jetzt gibt es da noch ein Problem. In diesem Land wohnen schon Leute. Und die Geschichte, wie das alles passiert, steht in der Bibel im Buch Josua. Und die bekannteste davon, die kennt eigentlich jeder von uns. Das ist die Geschichte von Jericho. Und diese Geschichte ist so bekannt, dass darüber Lieder gedichtet werden. Ja, Joshua fought the battle of Jericho. Vielleicht kennt das jemand, so ein Gospel, ja? Mancher singt es im Gospelchor. Josua focht die Schlacht von Jericho auf Deutsch. Oder kämpfte vor Jericho und die Mauern stürzten ein. Wir lesen jetzt diesen Bibeltext. Josua 6. Wer mitlesen will, holt euch eine Bibel. Wegen der Israeliten hatte die Stadt Jericho alle Tore geschlossen und fest verriegelt. Niemand konnte mehr heraus und herein. Pass auf, sagte Yahweh. Yahweh, so heißt Gott, ja, sagte Yahweh zu Josua: Ich gebe Jericho mitsamt seinem König und allen seinen Kämpfern in deine Gewalt. 6 Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen bewaffneten Männern um die Stadt herumziehen. 7 Priester sollen mit je einem Schofarhorn, das ist so ein Horn von so einem Schaf, was so ein bisschen gewunden ist, das nimmt man den ab, dann ist das innen hohl und dann bläst man da durch für eine Trompete. Das ist ein Schofarhorn. 7 Priester sollen mit je einem Schofarhorn vor der Bundeslade hergehen. Am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen, wobei die Priester den Schofar blasen sollen. Wenn dann der langgezogene Ton des Witterhorns dröhnt, soll das ganze Volk ein lautes Kriegsgeschrei anstimmen. In diesem Moment wird die Mauer in sich zusammenstürzen und jeder soll von der Stelle aus, wo er sich gerade befindet, in die Stadt eindringen. Josua rief die Priester zu sich und befahl ihnen: Nehmt die Bundeslade Jahwes auf eure Schultern. 7 von euch sollen mit je einem Schofarhorn vor ihr herziehen. Zum Volk sagte er: Zieht um die Stadt herum und lasst die Vorhut der Bewaffneten vor der Lade Jahwes, das ist die Bundeslade, ja, hergehen. Als Josua dem Volk diesen Befehl erteilt hatte, setzten sich die 7 Priester in Bewegung. Sie trugen je ein Schofarhorn vor Jahwe her und bliesen es immerfort. Die Bundeslade Jahwes folgte ihnen. Vor den Priestern zog die Vorhut der Bewaffneten. Als Nachhut folgte das übrige Heer. Sie gingen und die Priester stießen unentwegt in den Schofar. Dem Volk hatte Josua befohlen, keinen Lärm zu machen und sich ganz still zu verhalten. Erst auf seinen Befehl hin sollten sie das Kriegsgeschrei anstimmen. So zogen sie mit der Lade Jahwes einmal um die Stadt und kehrten anschließend in ihr Lager zurück, wo sie übernachteten. Früh am nächsten Morgen ließ Josua sie wieder aufbrechen. Die Priester trugen die Lade Jahwes. 7 von ihnen zogen vor ihr her und bliesen dabei ständig das Schofarhorn. Na, das kennen wir schon, ja? Vor ihnen her zog die Vorhut der Bewaffneten und nach der Lade Jahwes folgte als Nachhut das übrige Heer. Es war ein Gehen unter ständigem Schofargetön. Die haben also ständig in dieses Widderhorn reingeblasen. Wie am Vortag zogen sie einmal um die Stadt und kehrten dann in ihr Lager zurück. So machten sie es 6 Tage lang. Am 7. Tag machten sie sich beim Morgengrauen in derselben Ordnung auf und zogen 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag umrundeten sie die Stadt 7-mal. Als die Priester das 7. Mal in die Hörner stoßen wollten, befahl Josua dem Volk: Jetzt müsst ihr das Kriegsgeschrei beginnen, denn Jahwe hat Jericho in unsere Gewalt gegeben. Aber die ganze Stadt mit allem, was darin ist, soll dem Bann Jahwes verfallen sein. Nur Rahab die Hure, die unsere Kundschafter versteckt hat, soll mit allen Menschen in ihrem Haus verschont werden. Hütet euch davor, irgendetwas von dem Gebannten zu begehren und an euch zu nehmen, sonst bringt ihr das Lager Israels unter dem Bann und stürzt es ins Verderben. Alles Gold und Silber und alle Gegenstände aus Bronze und Eisen sind für Jahwe bestimmt und kommen in den Schatz seines Heiligtums. Da stießen sie in die Hörner und das Volk begann mit einem gewaltigen Kriegsgeschrei. In diesem Moment brach die ganze Mauer in sich zusammen. Da stürmten die Israeliten von allen Seiten in die Stadt und eroberten sie. Mit dem scharfen Schwert in der Hand vollstreckten sie den Bann an allem, was in der Stadt lebte, an Männern, Frauen, Alten und Jungen, Rindern, Schafen und Eseln. Den beiden Kundschaftern hatte Josua gesagt: Geht in das Haus der Hure und holt sie samt ihren Angehörigen heraus, wie ihr es geschworen habt. Da gingen die jungen Männer hin und brachten Rahab zusammen mit ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Geschwistern und allen Verwandten aus der Stadt und wiesen ihnen einen Platz außerhalb vom Lager Israels an. Dann wurde die ganze Stadt niedergebrannt. Nur das Gold und das Silber, die eisernen und die bronzenen Gegenstände brachte man in den Schatz im Heiligtum Jahwes. So verschonte Josua die Hure Rahab und ihre ganze Familie, weil sie die Kundschafter in Jericho versteckt hatte, und sie lebt ja heute noch in Israel. Damals ließ Josua das Volk diesen Eid schwören: Verflucht sei der Mann, der sich erhebt und die Stadt Jericho wieder baut. Wenn er ihre Fundamente legt, kostet es ihn seinen älteren Sohn, und wenn er ihre Tore einsetzt, seinen jüngsten. Jahwe, der Herr, stand Josua zur Seite, und im ganzen Land sprach man von ihm. Gott lässt die Mauern einstürzen. Die Israeliten kommen rein in dieses Land, da wohnen die Kanaanäer. Und die erste Stadt, auf die sie nach dem Jordan kommen, ist dieses Jericho. Und wie das sich so gehört, hat eine etwas größere Stadt eine Stadtmauer. Und wenn du eine Stadt mit einer Stadtmauer erobern willst, dann brauchst du dazu Belagerungsgerät. Die Alternative ist, dass du die Stadt einschließt und sie jahrelang aushungerst, bis die Leute da drin nichts mehr zu essen haben und die freiwillig rauskommen. Wenn du einfach so versuchst, über die Mauer rüberzukommen, na, da stehen die oben mit Verteidiger und pieken mit dem Speer. Da kannst du vergessen, dass du die Leiter hochklettern kannst. Also brauchst du Belagerungsgerät, Katapulte, Rammböcke, Leitern, Belagerungstürme. Alles das hatten die Israeliten nicht. Die wussten auch nicht, wie man das baut. Und sowas wie Katapulte waren auch noch gar nicht erfunden worden. Das haben erst die Griechen erfunden. Und sowas wie Rammböcke waren auch noch gar nicht wirklich erfunden worden. Das haben erst später die Assyrer erfunden. Der Krieg wurde damals noch ganz anders geführt. Die Leute waren noch längst nicht so weit wie im Mittelalter. Also gab es keine Möglichkeit, eine befestigte Stadt wirklich leicht einzunehmen. Und die Israeliten, das waren so Nomadenvolk ohne große Kriegshandwerkerkenntnisse. Da gab es keine Pioniertruppe. Nun stehen sie vor dieser Stadt und da ist eine Mauer. Und Gott sagt, pass auf, ich erkläre euch, ich lasse die Mauer einstürzen, ihr müsst dann das machen. Ihr müsst in diese Hörner reinblasen, ihr müsst um die Stadt rumgehen, alle anderen soll leise sein und am siebten Tag, und dann läuft das. Und dann werdet ihr diese Stadt erobern. Und manchmal stehen wir auch heute in unserem Leben vor solchen Mauern. Wir heute im Jahr 2019. Wenn wir an Jesus glauben, dann sagt er, und du kannst mit mir leben und ich bring dich in mein Land. Und auf dem Weg stehen wir manchmal vor richtig fetten Problemen und wir können diese Mauern nicht einreißen, weil unsere Kraft nicht reicht. Irgendein Problem, wo du merkst, dein Charakter, der taugt eigentlich nicht und du willst dich ändern, aber du merkst, du schaffst es nicht. Irgendein Problem in der Schule oder auf der Arbeit und du merkst, das steht vor dir wie eine Wand und du schaffst es nicht. Jesus ist gekommen, um diese Mauern einzureißen, die uns das Leben so schwer machen, und mit seiner Hilfe können wir das Böse besiegen. Aber alle Beute, die wir dann machen, gehört ihm. Alles, was dadurch, dass Jesus in unserem Leben wie ein Wunder eingreift und uns etwas gibt, alles, was wir dadurch bekommen, das haben wir uns nicht erarbeitet, das hat Gott uns geschenkt. Deswegen gehört die Beute ihm. Wo bleiben wir bei der ganzen Geschichte? Wir dürfen in dem Land leben. Wir dürfen wie die Israeliten in dem Land leben, was von Milch und Honig überfließt, in dem Land, was Gott uns gibt, wo er uns leben lässt, wo wir heute schon drin sein können und merken, wir müssen nicht immer nur dem Geld hinterherjagen, wie der ganze Rest von Deutschland, sondern wir können ein kleines bisschen glücklich sein. Das ist unser Lohn, wenn Gott uns die Mauern einreißt. Das war mein erster Punkt. Gott reißt auch deine Mauern ein. Das ist schön. Ja, weil ich stehe manchmal auch vor so einer Mauer und komme nicht weiter. Und dann bete ich und bete ich und bete ich. Und irgendwann eines Tages, nachdem ich da 7-mal rumgezogen bin, sagt Gott so, bäm, jetzt brechen die Mauern ein und auf einmal laufen Dinge, die vorher nicht gelaufen sind. Und ich denke, danke, Jesus, du bist wirklich groß. So wie damals vor 3500 Jahren, als die Israeliten vor Jericho standen. Jetzt kommt der Punkt 2 und der wird ungeheuer spannend. Denn es geht um folgenden Vers. Das geht um den Vers 21, da steht Folgendes. Mit dem scharfen Schwert in der Hand vollstreckten die Israeliten den Bann an allem, was in der Stadt lebte, an Männern und Frauen, Alten und Jungen, Rindern, Schafen und Eseln. Und wegen dem wollte ich eigentlich nicht so gern darüber predigen, weil das irgendwie nicht so schön ist und auch nicht so leicht. Ich kenne einige Leute, die mit diesen Stellen große Probleme haben. Ich kenne einige Atheisten, die sagen, ja, da seht ihr mal, wie euer Gott ist. Der ist doch einfach nur gewalttätig. Und ich kenne auch einige Christen, die sagen, nee, das Alte Testament, das lese ich nicht, da habe ich keine Lust drauf. Weil das ja schlimm ist. Und wir wollen uns heute ein bisschen damit beschäftigen. So, nun sitzen heute ein paar Kinder da, also die Predigt wird heute nicht so kindgerecht. Ja, wenn ihr irgendwas davon nicht versteht, dann dürft ihr zu Hause eure Eltern fragen oder mich hinterher, ja, was da alles so los ist. So, was ist das, den Bann vollstrecken? Wir Deutschen kennen das Wort Verbannung. Da wird jemand aus einem Land verbannt und darf dann nicht mehr dahin zurück. Dann muss er in die Verbannung, wird rausgeworfen. Das ist damit nicht gemeint. In der Bibel bedeutet Bann etwas anderes. Es ist ein bisschen so wie heilig. Wenn ein Gegenstand heilig ist, im Alten Testament, dann bedeutet das, dass dieser Gegenstand nur für Gott da ist. Der muss dann in das Heiligtum gebracht werden und dort nur für heilige Zwecke verwendet werden, also für den Gottesdienst. Oder um in diesem Zelt, in dieser Stiftshütte oder im Tempel zu stehen und da zu sein. Wenn ein Mensch im Alten Testament heilig ist, dann bedeutet das, dass er am Heiligtum den Dienst verrichtet. So wie zum Beispiel Samuel. Der kleine Samuel, der dann mit 7 Jahren in die Stiftshütte gegeben wird, um dort zu leben. Wenn eine Sache im Alten Testament unter dem Bann steht, dann bedeutet das, dass sie nur für Gott da ist. Und dass man nichts anderes damit machen darf, als sie Gott zu geben. Die Sachen, die heilig sind, die sagt Gott, die sollen bestehen bleiben zum heiligen Gebrauch. Die Dinge, die unter dem Bann stehen, sind bestimmt zur Vernichtung. Das bedeutet, wenn Dinge unter dem Bann stehen, dann sollen sie zerstört werden. Und wenn Lebewesen unter dem Bann stehen, dann sollen sie umgebracht werden. Wo kommt das eigentlich her? Das kommt aus dem Gesetz des Mose. Ich lese uns da mal eine Stelle. 5. Mose 20, Vers 15 bis 18. Da gibt des Mose den Israeliten ein Gesetz, wie sie im Kriegsfall sich verhalten sollen. Er sagt, ihr sollt freundlich sein und die Leute nicht abschlachten. So sollst du es mit allen Städten machen, die weit von dir entfernt sind, nicht aber mit den Städten der Völker Kanaans. In diesen Städten, die Jahwe dein Gott dir als Erbbesitz gibt, sollst du nichts und niemand am Leben lassen. An allen Völkern im Land musst du unbedingt den Bann vollstrecken, wie Jahwe dein Gott es dir befohlen hat. An den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Peresitern, Hivitern und Jebusitern? Sonst werden sie euch dazu verführen, gegen Jahwe, euren Gott, zu sündigen und die Abscheulichkeiten nachzuahmen, die sie zu Ehren ihrer Götter begangen haben. Also Mose, Gott hatte durch Mose den Israeliten geboten, in diesem ganzen Land alles, was sie erobern, alles umzubringen. Jetzt fragt sich mancher, ja, wie war das denn? Ist das symbolisch gemeint? Ist das ein Bild für irgendwas? Das ist kein Bild für irgendwas. Das ist genauso gemeint, wie es da steht. Gott hat dem Volk Israel den Auftrag gegeben, alle diese Menschen umzubringen. Und so die Israeliten es konnten, haben sie es auch getan. Wenn irgendwann mal erwähnt wird, dass die Israeliten das nicht getan haben, ist das negativ erwähnt. Aber der eine Stamm hat da die und die übrig gelassen. Wie böse von denen. So steht es im Buch Josua und im Buch Richter. Diese Wörter, dieses Wort Bann, kommt in der Bibel hauptsächlich in 5. Mose und Josua vor und ein bisschen noch in Samuel und immer im Zusammenhang mit Vollstrecken. Der Bann wird vollstreckt. So, jetzt sind wir heute im Jahr 2019 und gucken darauf zurück und wir haben so ein paar andere Wörter für so eine Sache. Wir nennen das zum Beispiel Massaker. Wir nennen das vielleicht auch Massenmord. Oder Völkermord. Oder auf Fachchinesisch Genozid. Und es bringt auch nichts, wenn man sich das irgendwie schönredet, denn genau das ist passiert, wenn man dem glaubt, was in der Bibel berichtet ist. Und das sind Dinge, da mag man sich eigentlich gar nicht, das mag man sich eigentlich gar nicht so gern vorstellen. Und man möchte eigentlich auch nicht darüber predigen. Aber weil das in diesem Buch steht und weil das zur Geschichte dazugehört, will ich euch das heute mal zumuten. Und ich sehe in euren Gesichtern, es ist nicht so leicht. Ja, und es ist auch wirklich nicht leicht. Aber wir als Christen, wenn wir Gott vertrauen wollen, dann ist ja die Bibel von ihm als sein Wort. Und da müssen wir mal überlegen, was fangen wir denn damit an, mit diesen Stellen? So, nachdem wir jetzt verstanden haben, was das ist und worum das geht, habe ich irgendwie so 5 Punkte, wie man da irgendwie rangehen kann. Der erste Vorwurf an Gott ist ja, der ist ungerecht. Das sagen Atheisten, der ist ein psychopathischer Massenmörder. Und sagt einfach willkürlich, die Leute sollen sterben. Als Abraham in diesem Land war, gibt Gott ihm ein Versprechen. Und während er dieses Versprechen gibt, fällt ein interessanter Satz. Und den möchte ich jetzt vorlesen. In diesem Zusammenhang, 1. Mose 15 ab Vers 13. Da sagte Jahwe zu Abraham, du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben werden, das ihnen nicht gehört. Damit meint er Ägypten. Ja? Dort werden sie unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen. 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen und dann werden sie mit großem Besitz von dort wegziehen. Das sind die Plagen und der Auszug. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben und begraben werden, lieber Abraham. Erst die 4. Generation wird hierher zurückkehren. Jetzt kommt die Begründung. Denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Gott sagt dem Abraham, also lieber Abraham, pass mal auf, ich gebe dir dieses Land, dein Nachkommen, aber noch nicht jetzt. Deine Kinder müssen erstmal nach Ägypten und da werden sie ein Volk werden und der Pharao wird die auch knechten und dann werden die ausziehen und 400 Jahre später werde ich ihnen dieses Land geben. Warum? Das Maß der Schuld der Leute, die jetzt in diesem Land leben, ist noch nicht voll. Das bedeutet, dass Gott schaut, wie viel Schuld die Leute dort auf sich laden. Und er sagt, also Abraham, jetzt kann ich dir das Land noch nicht geben. Da wohnen ja noch Leute. Und wenn ich die jetzt rauswerfen würde, das wäre noch nicht gerecht. das haben die noch nicht verdient. Die sind zwar schon schlimm, aber so schlimm sind die auch noch nicht. Aber in 400 Jahren, da werden die Schuld um Schuld um Schuld angehäuft haben. Sie werden eine böse Sache nach der anderen tun und dann gebe ich deinen Nachkommen dieses Land. Das bedeutet, dass Gott hier durchaus mit Gerechtigkeit argumentiert. Er sagt, jetzt wäre das noch ungerecht, aber in 400 Jahren sind die so böse, dann kann man das machen. Also das Handeln Gottes mit Josua und dass er die Leute alle ausrottet, das hat mit Gerechtigkeit zu tun. Das ist nicht einfach nur irgendjemand, der sich ergötzt am Abschlachten von Menschen. Das ist das Erste. Ja, es hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Und es hat auch mit Gerechtigkeit zu tun, dass Gott derjenige ist, der Leben geben kann. Wenn ein Schreiner einen Tisch baut, dann baut der Schreiner den Tisch. Und wenn der Tisch missraten ist, sodass der wirklich nichts taugt, dann wird der Schreiner diesen Tisch nehmen und wieder auseinanderbauen. Weil er den ja auch bauen kann, weil er auch einen neuen bauen kann. Wenn Gott Menschen schafft, dann hat er als einziger das Recht, weil er Leben geben kann, auch das Leben zu nehmen. Wir untereinander haben nicht das Recht, Leben zu nehmen, weil wir kein Leben erschaffen können. Niemand von uns hat einen anderen Menschen geschaffen. Wir haben Tische gebaut und Stühle gebaut und Dinge getan. Und wenn wir ein Ding erschaffen haben, dann haben wir auch das Recht, es wieder zu zerstören. Und so hat Gott, der einen Menschen schafft, auch das Recht, diesen Menschen, den er das Leben gegeben hat, auch wieder zu nehmen. Und das wird er mit jedem von uns machen. In 50, 60, 70, 80 Jahren werden wir unser irdisches Leben wieder genommen bekommen. Jeder von uns zu seiner Zeit, wenn Gott ihn abruft. Das ist gerecht, weil er hat es uns ja auch gegeben. Dann muss man sich natürlich fragen, die Schuld von den Leuten, was war das denn? So, und jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Die Schuld von den Leuten war nicht, dass sie an andere Götter geglaubt haben. Also das auch. Aber das war nicht das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat. An andere Götter haben alle Völker geglaubt ringsrum. Jedes Volk hatte seine Götter und hat die irgendwie verehrt. Aber die Völker, die dort gewohnt haben, hatten eine echt perverse Religion. Ich habe euch das schon mal erzählt, oder? Wie die so ein bisschen ausgesehen hat, diese Religion. Die war wirklich pervers, durch und durch auf Sexualität ausgerichtet. In den Tempeln wurde Prostitution betrieben. Das war, und dann ist man in den Tempel gegangen und nicht ins Freudenhaus, sondern ja, wir machen ja Gottesdienst. So, ja, so sind die Gedanken in dieser Religion gewesen. Es gab auch in dieser Religion, in diesem Baalskult, gab es auch Menschenopfer. Man weiß heute nicht mehr, wie häufig und wie oft. Die Bibel berichtet auch davon, dass später einige Könige in Israel das nachgemacht haben. Also das kommt dazu. Und irgendwann, die Leute, denen solch sowas Böses widerfährt, die schreien ja zu irgendeinem Gott. Die beten ja, wenn irgendjemand mich hört. Und es gibt einen Gott im Himmel, der doch hört. Und das kommt drauf und kommt drauf und kommt drauf und kommt drauf und irgendwann sagt Gott so, ihr als ganzes Volk seid jetzt so verdorben, ihr müsst jetzt einfach alle weg. Dann stellt man sich die nächste Frage, der nächste Punkt, wieso denn alle? Das ist doch ungerecht, da müssen ja alle mit. Die Kinder können auch nichts dafür und die Tiere auch nicht. Das ist eine Sache, die finden wir merkwürdig und ich kann sie auch nur ein bisschen erklären. Wieso alle? Wir denken heute immer sehr individualistisch. Wir denken jeder für sich. Wenn jemand Schuld begeht, dann muss nur diese Person ins Gefängnis. Die Familie hat damit erstmal nichts zu tun. Die Stadt, in der das passiert, hat damit erstmal nichts zu tun. In der damaligen Zeit denken die Leute anders. Ein Mensch steht niemals alleine da. Er ist immer im Kreis seiner Familie. Und die Familie ist immer im Kreis der größeren Sippe. Und man wohnt immer in einer Gemeinschaft, in einem Dorf und in einer Stadt. Und wenn jemand aus dieser Gemeinschaft etwas Böses tut, dann ist nicht nur er selber dafür verantwortlich, sondern auch die Leute um ihn rum. Ja, warum habt ihr denn zugelassen, dass euer Bruder hier solche Sachen tut? Warum habt ihr denn zugelassen, dass in eurer Nachbarschaft Verbrechen begangen werden? Ihr hättet da doch mal hingucken müssen. So ist das Denken in der Bibel. So ist auch heute noch das Denken in der orientalischen Kultur. Ja, wenn ihr mal mit Türken zu tun habt, dann sagen die, ich hol meine Brüder. Ja, weil die eben viel mehr zusammen eine Einheit sind, als wir im Westen, sag ich mal. Das ist viel mehr zusammen. Und dann hängen auch alle Brüder mit drin. Und so hängt hier vor Gott ein ganzes Volk mit drin. Besser gesagt sogar mehrere Völker, die alle sich an diesen wirklich schlimmen Dingen ganz lange beteiligt haben und nicht damit aufgehört haben. Jetzt fragt man natürlich weiter, ja, aber die Kinder können ja wirklich nichts dafür und was ist mit den Tieren? Und ich muss sagen, liebe Leute, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht, warum und wieso. Ja, ich versuche ein bisschen einen Weg zu gehen, zu erklären, warum und wieso man sich das erklären kann und an manchen Punkten komme ich auch nicht weiter. Jetzt stellt sich die nächste Frage. Wir sind ja Christen. Müssen wir sowas denn heute auch tun? Manchmal haben Christen ja mit sowas auch ein bisschen angefangen. Zum Beispiel bei den Kreuzzügen. Da hat vor 900 Jahren die ganze Christenheit Europas gesagt, Gott will es, Gott will es. Und dann sind sie ins Heilige Land gezogen, nach Jerusalem, und haben das wieder erobert von den Arabern. Und dabei floss viel Blut. Dazu möchte ich zwei Bibelstellen zitieren. Einmal von Jesus, als er gefangen genommen wird. Da steht, Matthäus 26, Vers 50, da traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Das ist die Gefangennahme von Jesus. Doch einer von den Männern, die bei Jesus waren, in einem anderen Evangelium steht, das war der Petrus, zog ein Schwert. Er schlug dem Sklaven des hohen Priesters auf ihn ein und hieb ihm ein Ohr ab. Steck dein Schwert weg, sagte Jesus zu ihm, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Meinst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel stellen würde? Da ist Jesus in der Situation, wo man kämpfen könnte, jetzt mit dem Schwert und an den Leuten, die da vor ihm stehen, den Bann vollstrecken könnte oder so, ja? Und Petrus zieht sein Schwert und fängt an zu kämpfen und Jesus sagt, steck dein Schwert weg, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Heute mal würde man sagen, alle, die die Knarre aus der Tasche ziehen, werden irgendwann auch erschossen werden. Also, Lass die schön zu Hause im Waffenschrank. Dann eine weitere im Epheserbrief, da schreibt Paulus etwas. Epheser 6, Vers 10, da geht es um die Waffenrüstung. Um die Waffenrüstung der Christen. Da könnte man sagen, na nu geht's ums Kämpfen. Und da sagt Paulus davor, Epheser 6, Vers 10, und schließlich, lasst euch stark machen durch den Herrn und seine gewaltige Kraft, zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Jetzt kommt der wichtige Vers. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, die Weltherrscher der Finsternis, gegen bösartige Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. So steht es im Neuen Testament. Das bedeutet, dass diese Sache mit dem Bann vollstrecken, das war eine Sache für das Volk Israel, als sie das Land erobert hat. Für uns als Christen ist das heute kein Befehl mehr. Das ist die erste Frage mit dem Heute. Die zweite Frage mit dem Heute. Macht Gott sowas heute eigentlich auch noch? Und ich glaube, sagen zu können, nicht so oft, aber manchmal schon. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Habt ihr noch Ausdauer? Ja? Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, dass... Ja, es ist wirklich sehr warm. Ja. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das ist der Untergang des Aztekenreiches. Die hatten nämlich auch eine wirklich blöde Religion. Die haben geglaubt, dass sie die Sonne besänftigen müssen, damit die weiter scheint. Und so haben sie dem Sonnengott jedes Jahr Menschen geopfert. Und das waren richtig viele. Schätzungen sagen, dass das bei den Azteken 10.000 pro Jahr waren. Da gab es ja manchmal so besondere Feierlichkeiten, da wurden besonders viele Menschen geopfert. Ich erzähle jetzt nicht, wie die das gemacht haben, aber wenn man das mal runterrechnet, sind das ungefähr 30 am Tag. Die haben die von den Nachbarvölkern immer gefangen genommen. Die haben extra Kriege angefangen, nur um Leute gefangen zu nehmen, damit die später ihren Göttern opfern können. Was glaubt ihr, wie die Nachbarvölker das fanden? Was glaubt ihr... Die haben natürlich zu irgendeinem Gott geschrien. Sie kannten ja Gott nicht und Jesus auch nicht. Aber Gott hört alles. Und Gott hört immer auf die Schreie von Unterdrückten und Geknechteten. Und so sandte er einen Retter. Hernán Cortés. Okay, der war jetzt nicht besonders heiliger. Das war ein gieriger, goldgieriger Spanier, der Land erobern wollte. Aber der ist dahin gegangen mit ungefähr 500 Mann, 30 Pferden und einer Kanone, so ungefähr. Und hat 2 Jahre lang, ist er in Mexiko hin und her gezogen und hat dieses ganze Aztekenreich erobert. Das ist eigentlich lächerlich, wie er mit ungefähr 500 Mann ein ganzes Volk besiegen kann. Das geht eigentlich gar nicht. Natürlich haben sich die ganzen Völker, die Azteken immer geknechtet haben, den Spaniern angeschlossen. Und das ganze Aztekenreich ist innerhalb von 2 Jahren komplett den Bach runtergegangen. Und danach waren die Spanier auch nicht wirklich toll. Aber Menschenopfer gab es nicht mehr. Und wir als Deutsche haben sowas auch erlebt mit dem Untergang des Dritten Reiches. Wie es zu Ende gegangen ist und wie unrühmlich es gewesen ist und wie viele von unseren Großeltern oder Eltern wirklich leiden mussten. Ich glaube, da hat sich unser Volk selber richtig Schuld draufgeladen und irgendwann hat Gott gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt reicht's. und wir können froh sein, dass es Deutschland noch gibt. Und wir können froh sein, dass wir 40 Jahre nach dem Kriegsende oder 45, dass wir dort wieder vereinigt werden durften und die Teilung aufgehoben ist. Was lernen wir daraus? Wir müssen aufpassen, dass in unserer Stadt, dass in unserem Land kein himmelschreiendes Unrecht passiert. Denn wenn himmelschreiendes Unrecht passiert, dann schreien die Menschen, denen das passiert, zum Himmel, und im Himmel sitzt einer, der hört. Und er liebt Menschen. Er liebt die Menschen, die zum Himmel schreien, und er hört immer. Wenn Unterdrückte klagen, er hört immer, wenn Gepeinigte rufen. Deswegen müssen wir ganz sehr dafür sorgen, dass wir niemanden unterdrücken und dass in unserem Stadt, in unserem Land und in unserem Volk, dass niemand geknechtet wird. Denn Gott hört das. Und er nimmt das ernst. Er sagt nicht einfach, ja, macht nichts. Der zählt mit. Und dann ist da noch eine weitere Sache für uns heute. ...1500 Jahre nachdem Josua auf der Erde war, kommt ein weiterer Mann auf diese Erde, der heißt auch Josua. Und so wie bei Josua ist der Name Programm. Gott rettet. Gott rettet das Volk Israel, indem er es in ein Land führt. Und so wie bei Josua, bei dem zweiten Josua, rettet Gott auch. Und diesen Namen und diesen Mann kennt ihr, das ist nämlich Jesus. Jesus ist derselbe Name wie Josua. Hieß eigentlich auf Hebräisch Jehoshua. Und im Alten Testament haben sie da Josua draus gemacht und im Neuen Testament Jesus. Und dieser Jesus hat wie Josua Mauern eingerissen. Da kamen Leute zu ihm, die sagten, ich komme in meinem Leben einfach nicht weiter. Und Jesus sagt, die Krankheit soll verschwinden. Und er reißt die Mauern ein. Und dann kommen Leute, die sagen, ich bin vom Bösen total besetzt. Ich komme einfach nicht mehr raus. Und Jesus sagt, alles Böse muss jetzt raus aus dir. Er rettet. Und er vollstreckt den Bann an dem Bösen. An dem Bösen, was in den Menschen ist, das richtet er total. Und wir dürfen dadurch leben. Und dann ist da noch eine Sache. Am Ende seines Lebens trifft Jesus selbst dieser Bann. Er hängt an dem Kreuz und er erträgt das, was eigentlich die Menschen für das Böse, was sie anhäufen und anhäufen, auf sich geladen haben. Im Galaterbrief steht, denn an unserer Stelle wurde er zum Fluch gemacht. Ja, dieser Bann, das war wie ein Fluch, der auf den Leuten liegt, weil Gott sagt, jetzt ist Schluss und jetzt müsst ihr vernichtet werden. Und dieser Fluch lag auf Jesus. An ihm hat Gott ein für alle Mal den Bann für alles vollstreckt. Und deswegen müssen wir heute keine Angst haben, dass uns das irgendwie trifft, weil Jesus das für uns erduldet hat. Eines Tages wird er wiederkommen. Und dann wird er alles Böse auf dieser Welt richten. Das sind die Menschen, die sich nicht darum scheren, dass sie Bosheit um Bosheit aufhäufen. Und damit meine ich nicht irgendwelche Kleinigkeiten, Sowas gibt's heute auch noch. Menschen, die andere einfach über die Klinge springen lassen und sich nicht darum scheren. Es gibt heute noch Sklavenarbeit ohne Ende. Das fängt bei Zwangsprostitution an und hört bei irgendwelchen Erzminen im Kongo auf. An manchen Punkten profitieren wir davon. Denn auch in unseren elektronischen Geräten sind die Erze drin, die irgendein armer Mensch aus dem Kongo sich aus der Seele schuftet. Eines Tages wird Jesus wiederkommen und wird dem allen ein Ende setzen und dann bricht sein Friedensreich an. Aber alles Böse kommt dort nicht rein. Und an allem Bösen wird er dann, wie Josua damals, den Bann vollstrecken. Aber wer Jesus vertraut, für den ist das längst Geschichte. Wer Jesus vertraut, der wird leben. Und deswegen wollen wir an seiner Seite sein und wollen mit ihm dafür sorgen, dass in unserem Land kein himmelschreiendes Unrecht passiert. Und wir wollen ihm vertrauen, dass er unsere Mauern einreißt und da, wo wir vom Bösen geknechtet werden, dass er uns hört und uns hilft und uns rettet. Amen.